Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert die Bürger-Universität vom 17. April 2018. Zu Gast war Joachim Kunstmann, Professor für Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Er sprach mit ZU-Wissenschaftlerin Ramona Kordesch und ZU-Student Luca Messerschmidt über Bildung. Was macht den Menschen zum Menschen?
Herzlich willkommen zur Bürgeruniversität hier an der Zeppelin-Universität am Campus Fallenbrunn. Für die, die den noch nicht kennen, nachher werden Sie sicherlich die Möglichkeit haben, nach dem Vortrag, nach der Diskussionsrunde nochmal zu schnuppern, auch ein bisschen rumzugehen, vielleicht neben dem Wein auch nochmal die Terrasse zu genießen. Vorerst freuen wir uns aber von der Zeppelin-Uni, Sie hier begrüßen zu können. In diesem Jahr ist es schon die zweite Bürgeruni mit regionalem Bezug. Beim letzten Mal waren Herr Kober und Herr Klüpfel von den Klüfterner Krimis da. Und heute sind wir sehr glücklich, Sie hier zu begrüßen, Herr Kunstmann, und freuen uns auf diese nächste Bürgeruni. Kurz zum Ablauf. Wir haben einen Vortrag von ca. 40 Minuten. Dann werden Ramona Kordesch und ich einige Fragen stellen und dann haben Sie im Publikum auch nochmal die Möglichkeit, die ein oder andere Frage zu stellen, bevor wir dann gegen 21 Uhr vermutlich zum Veranstaltungsende kommen werden. Genau, kurz zu den Moderatoren. Ramona Kordesch ist Theologin und Zivilgesellschaftsforscherin am Leadership Excellence Institut Leitz an der Zeppelin-Universität und gleichzeitig Gründerin und Leiterin der Stiftung Societas Futura, die gleichzeitig nicht nur als Think Tank, sondern auch als assoziierte Beratungsgesellschaft für die mehrwertigen Unternehmertüme in Wien agiert, beziehungsweise auch darüber hinaus eben jetzt zum Beispiel ein wundervolles Event, eine wundervolle Konferenz veranstaltet. Genau, mein Name ist Luca Messerschmidt, ich studiere im 8. Semester Politikwissenschaften und internationale Beziehungen und bin durch das Bildungssystem gewandert, weswegen ich, glaube ich, auch hier halbwegs gut reinpasse. Genau, jetzt aber zu dem Hauptgast des heutigen Abends. Wir freuen uns, mit Joachim Kunstmann eine Person begrüßen zu dürfen, die neben ihrem evangelischen Theologiestudium auch schon Pfarrer in Fürstenfeldbruck und Religionslehrer war, das heißt aus dem Feld quasi kommt und den Wechsel in die universitäre Landschaft gewagt hat und mittlerweile an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten die Professur für Religionspädagogik betreut und statt manchmal in den Gottesdienst zu gehen, sich eben auch mit philosophischen Matineen auseinandersetzt, um Fragen der Zeit und die Fragen vieler philosophischer Denker auf den Grund zu gehen. Genau, um es kurz zu machen, sie beschäftigen sich mit der interdisziplinären Schnittstelle von Religion, mit Kulturhermeneutik und philosophischer Gegenwart. Und die Themen sind vor allem Bildung, sind Freiheit, sind Autonomie und sind gesellschaftlicher Wandel, der natürlich dann dementsprechend auch auf die Religion auswirkt. Denn Religion beschreiben Sie in Ihren Büchern als Kraftquelle für die individuelle Lebensgestaltung aus der funktionalen Sinneslehre, die sich aus ökonomischen, aber gesellschaftlichen Drücken vor allem herausgebildet hat in der Vergangenheit. Und diese neue Religiosität, die gepaart mit der autonomen Lebenspraxis in der Lage sein kann oder soll, diese gesellschaftliche Gegenwart zu überwinden und gleichzeitig zu dem Individuum sinnesvollen Individuum zu leiten. Genau. Und gleichzeitig eine Religiosität, die untrennbar von der Lehre zu sein scheint, denn Lehre und Bildung sind Kernbegriffe, mit denen Sie ganz stark arbeiten als Religionspädagoge und die es nicht nur als Mittel, sondern auch als Ziel gleichzeitig verstehen, womit wir auch bei unserem heutigen Thema wären, nämlich der Bildung. In der Auseinandersetzung mit der ganzheitlichen christlichen Bildung, mit modernen sowie historischen Bildungsideen, versuchen Sie, den Bildungsbegriff auf die Art der religiösen Ausgestaltung des individuellen Lebens zu beziehen. Und dabei steht auch heute der Bildungsbegriff im Hintergrund oder im Vordergrund. Da steht ein gewisser Wilhelm Humboldt, der diese Uni in seinen Leitgedanken auch sehr stark geprägt hat, im Vordergrund. Und da sind natürlich auch die Fragen nach Bologna, die mehr oder weniger zu Humboldts Gedanken, aber auch zur Frage der religiösen Selbstfindung gehören, sehr wichtige Fragen, die wir heute versuchen zu beantworten. Genau, und der Idee der umfassenden menschlichen Bildung folgend, freue ich mich, Sie jetzt auf die Bühne zu begrüßen und Ihrem Vortrag zuzuhören. Dankeschön.
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Sie haben schon gemerkt, es sind eine ganze Latte von sehr großen Begriffen jetzt hier im Raum, bei denen die meisten von Ihnen wahrscheinlich nachfragen würden. Aber ich fange mal ganz anders an. Ich nehme noch einen großen Begriff und setze ihn hier vor Sie hin. Warum sind wir eigentlich hier? Nicht jetzt hier in diesem Raum, sondern überhaupt in diesem Leben, auf dieser Welt. Die Frage nach dem Sinn, ja, das kennen wir alle. Was ist der Sinn des Lebens? Sie werden mir sofort recht geben. Diese Frage ist im Grunde eine Privatfrage. Es gibt meiner Einschätzung nach nirgendwo eine große öffentliche Debatte darüber, was der Sinn des Lebens sein könnte. Das war nicht immer so. Ich vermute, dass die Tatsache, dass wir darüber nicht öffentlich reden, auch einen gewissen Symptomcharakter hat. Die großen Fragen des Lebens werden immer mehr in das Privatleben abgeschoben. Es gibt darüber keine große Kommunikation. Was ist der Sinn des Lebens? Eine sehr kluge Antwort lautet so: Das Menschenwesen ist es, sich zu erkennen in einem anderen. Daraus entspringt sein Bedürfnis und seine Liebe. Noch einmal, weil das ein sehr gehaltvoller Satz ist. Das Menschenwesen ist es. Der Satz ist etwa 200 Jahre alt, von daher können Sie übersetzen. Das ist im Grunde der Sinn, deswegen ist er da. Das Menschenwesen ist es, das ist sein Kern, das macht ihn aus. Sich zu erkennen in einem anderen. Das andere, das ist nicht nur sozial gemeint oder personal, sondern in etwas anderem, können Sie auch sagen. Also der Mensch braucht immer ein Gegenüber, um zu wissen, wer er selber ist. In der Begegnung erfahren wir, was wir sind, wozu wir da sind. Und der Satz endet dann, daraus entspringt, aus dieser Begegnung, aus diesem Kontakt zur Welt sozusagen, entspringt sein Bedürfnis und seine Liebe. Daraus wächst also das, was den Menschen auch in seiner Bedürfnisstruktur ausmacht, was er letzten Endes will, und seine Liebe, das sozusagen, wo er sich hinneigt, was für ihn wirklich wesentlich ist. Dieser wunderbare Satz ist einer der schönsten Zitate, das ich überhaupt kenne, stammt von Wilhelm von Humboldt. Und es ist kein Zufall, dass sich dieser Herr Humboldt sehr grundsätzliche Gedanken gemacht hat über die Frage nach dem Sinn des Lebens. Denn Humboldt war, wie viele vielleicht nicht so genau wissen, was man eigentlich auch erst so ein bisschen nebenher mitbekommt, wenn man sich sehr intensiv mit seiner Biografie beschäftigt. Humboldt war ein Erbe und ein Nachfolger der Aufklärung. Aufklärung, das muss man kurz in den Raum stellen, ist ja bis heute ein euphorisch immer begrüßter Begriff. Aufklärung, jawohl, Mündigkeit, Autonomie, Vernunft, Kritik, das sind Begriffe, die keiner von uns irgendwie negativ assoziieren würde. Aber die Aufklärung ist faktisch eine ambivalente Geschichte. Aufklärung bedeutet immer auch den Verlust von festen, vorgegebenen Bindungen, von klaren Strukturen, von Orientierungen, die sehr lange Halt gegeben haben. Keine Leibeigenschaft mehr, das ist ein großer menschlicher Gewinn, aber eben auch nicht mehr die Struktur, dass ein Adliger was zu sagen hat und dass es sozusagen Chefs und Hörige gibt. Es gibt eine erste große, massive Kritik an der Religion, die bisher immer gesagt hat, wozu wir da sind, was wir zu tun hätten und so weiter. Es entsteht also ein Vakuum an Orientierung, eine große neue Unsicherheit. Und es gab zur Zeit der Aufklärung relativ wenige Menschen, die das so deutlich gespürt haben wie Humboldt. Er war nicht der Einzige, es gibt auch einige weitere große Geister, Schleiermacher, Schiller, die gemerkt haben, dass die Aufklärung bei weitem nicht nur eine euphorisch zu begrüßende neue Idee in der Menschheit ist. Man kann das auch historisch zurückführen auf die Schriften von Kant. Kant ist als eine massive Verunsicherung des gesamten Denkens der Menschen verstanden worden. Man hat ihn mal den Alles-Zermalmer genannt, den Zerstörer der Metaphysik und so weiter. Das ist eine andere Weise, diesen Gedanken etwas klarer ins Bild zu bringen. Alle diese Autoren, die ich genannt habe, versuchen auf ihre Weise, auf Kant, auf diese totale Zertrümmerung aller Gewissheiten zu antworten. Für Humboldt gibt es eine einzige klare und auch notwendige Antwort auf die Gewinne der Aufklärung, also auf das, was die Aufklärung möglich gemacht hat mit der Autonomie und der Vernunft, aber auch auf ihre Nötigung. Die Tatsache, dass wir jetzt keine klare Orientierung mehr haben, sondern sie uns selber geben müssen, fordert Bildung. Das heißt mit anderen Worten, die Bildung ist bei Humboldt alles andere als eine schöne Sache, die man sich vielleicht auch noch gönnt. Sie hat nichts zu tun mit Berufsbezug, da wehrt er sich vehement dagegen, sondern sie hat zu tun mit der Nötigung, dass Menschen sich jetzt in der Situation in und nach der Aufklärung das Fundament ihres Lebens selbst schaffen müssen. Das ist eine geistig völlig neue Situation. Und ich betone noch einmal, Humboldt hat sehr genau gesehen, dass an dieser Nötigung gar nichts vorbeigeht. Menschen, die sich nicht bilden, werden, das war die Auffassung Humboldts, in die Haltlosigkeit rutschen. Ich glaube, ich muss keine Assoziation auf heutige Bildungsszenarien werfen, wo Nichtbildung ganz schulischem Sinne gesehen im Grunde schon bedeutet, dass Menschen kaum eine Chance haben, einen Fuß in die Gesellschaft zu bekommen. Das hat sich nochmal dramatisiert, weil wir heute sehr stark ein Prüfungswesen eingeführt haben, aber grundsätzlich ist dieser Gedanke von Humboldt bis heute, meine ich, sehr plausibel. Die letzte Generation hat Bildung allerdings sehr anders verstanden. Ich lese Ihnen mal ein weiteres Zitat vor. Meine Kernthese lautet, Bildung bedeutet ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentralen Problemen der Gegenwart zu gewinnen, Einsicht in die Mitverantwortlichkeit aller und die Bereitschaft, an ihrer Bewältigung mitzuarbeiten. Abkürzend kann man von der Konzentration auf epochal typische Schlüsselprobleme unserer Gegenwart und vermuteten Zukunft sprechen. Wolfgang Klafki, einer seiner zentralen Sätze. Bevor ich diesen Herrn mal kurz kommentiere, eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe als junger Habilitant einmal eine Einladung bekommen nach Hamburg zu einem Doktorandenkolloquium. Das war dann gut besucht. Ich sollte da vortragen über meine ersten Erkenntnisse, die ich da mit der Habilitation gemacht habe. Und ich habe dummerweise, weil ich noch etwas unerfahren war, angefangen damit mit einer kritischen Bemerkung gegen Herrn Klafki. Weil ich von Humboldt herkommend sehr schnell den Eindruck hatte, über Problembewältigungen wird man nicht gebildet. Umgekehrt, ein Mensch, der gebildet ist, ist in der Lage, Probleme zu bewältigen, aber nicht andersherum. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, meinen Vortrag zu halten. Ich habe nach 5 Minuten sozusagen eine Diskussion vom Zaun gebrochen, zu meiner großen Überraschung, weil ich es gewagt hatte, diesen Herrn Klafki kritisch anzugehen. Ich habe dann hinterher einsehen müssen, dass das über 20 Jahre der pädagogische Heilige war, den man sozusagen in einer Weise verehrt hat, dass da überhaupt gar keine Kritik mehr möglich war. Ich selbst sehe Herrn Klafki sehr kritisch. Ich habe seine ganzen Schriften gelesen für meine Habilitation. Ich meine, dass Klafki von grundlegenden menschlichen Motivationsstrukturen überhaupt gar keine Ahnung hat. Er geht davon aus, dass Bildung ein rein rationales Geschäft ist, das politisch verwertbar sein muss. Das wünschen wir uns alle, gebildete Menschen zu haben, die anpacken an den Problemen, das ist überhaupt gar keine Frage. Den Politikern ist sowas recht, den Erziehungswissenschaftlern war das auch recht, nur die große Frage, die dahinter steckt, hat Klafki völlig übersehen und völlig offen gelassen. Was motiviert Menschen dazu, sich zu bilden? Was motiviert sie eigentlich dazu, sich Wissen anzueignen, Kompetenzen? Was motiviert sie dazu, ihre Fähigkeiten anderen anzubieten und in einer Gemeinschaft fruchtbar zu machen? Die Frage der Motivation ist der große schwarze Fleck der Aufklärung. Die Aufklärung hat gemeint, jetzt sind wir autonom, jetzt sind wir kritisch und vernünftig, also los. Aber wir sind alle sehr aufgeklärt und sitzen mit Bier und Chips vorm Fernseher und ernähren uns schlecht und fahren mit dem Auto und machen die Umwelt kaputt. Die Aufklärung hat etwas übersehen, nämlich, dass Menschen ein Potenzial haben in sich, das erstmal geweckt werden muss, damit sie sich bilden. Ich nenne das die Motivation. Humboldt sprach von den inneren Kräften des Menschen, es ist egal, wie Sie das nennen. Es geht aber kein Schritt an der Motivation vorbei. Was gemeint ist, können Sie sehr schön an kleinen Kindern nachvollziehen. Kleine Kinder sind von Natur aus neugierig. Was Kinder brauchen, sind 2 Dinge. Sie müssen sich gehalten wissen, wenn sie das nicht sind, wenn sie kein Urvertrauen haben, wie man das heute psychotherapeutisch nennt, dann sind sie permanent beschäftigt mit absichernden Blicken oder mit sozusagen gucken, ob auch alles in Ordnung ist und können sozusagen diesem Neugiertrieb nicht folgen. Und das Zweite ist, sie brauchen Anregungen. Kinder, die man in sehr monotone Umgebungen aufwachsen lässt, die werden sich nicht entfalten. Sie kennen das Kaspar-Hauser-Experiment beispielsweise. Ja? Wenn Menschen sozial oder sprachlich isoliert werden, dann verkümmern die regelrecht. Also, Kinder brauchen gehalten sein und Anregungen. Und genau dies in einer kleinen Variation nochmal ist die Grundeinschätzung dessen, was Humboldt als Basis für seine Bildungsauffassung macht. Er sagt nicht gehalten sein, er sagt Freiheit. Aber ich glaube, das ist die erwachsene Form dessen, dass Menschen wissen, was sie wollen, dass sie ein gewisses Selbstwertgefühl haben und deswegen auch auf die Welt zugehen. Also Freiheit ist die erste und unerlässliche Bedingung. So heißt es bei Humboldt, wir müssen die Bildung wirklich freigeben. Das heißt, für Humboldt wäre die Bologna-Reform ein Grauen gewesen, ja, wo genau bestimmt wird, was hinterher rauskommt und alle sozusagen auf einen Leisten gezogen werden und wo am grünen Tisch bestimmt wird, welche Ergebnisse und welche Prüfungspunkte man wie vergibt. Humboldt hat Bildung genau andersrum gedacht und ich meine viel plausibler, von unten her. Was motiviert Menschen dazu, in Kontakt zur Welt zu gehen, ihrer Neugier zu folgen und sich zu entfalten? Humboldt ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat, ich sage das mal in eigener Diktion, er hat den Gedanken tatsächlich gedacht, dass er gesagt hat, die beste menschliche Gesellschaft ist die, die aus lauter verrückt gebildeten, völlig individualistisch entfalteten Menschen besteht. Je kreativer, künstlerischer, je unverrechenbarer diese Individuation vor sich geht, desto mehr profitiert die Gemeinschaft. Der Gedanke ist wiederum sehr einfach. Es ist ganz klar, wenn ein Pianist sehr lange übt und Lust und Spaß am Klavierspielen hat, dann wird er irgendwann mal auch seine Kunst vorführen wollen, wird Konzerte geben wollen. Jemand, der ein Akrobat ist, der wird zeigen, wie er seine Schrauben da überm Netz dreht und so weiter. Jemand, der eine tolle Idee hat, wie man Holz neu verleimt und irgendwelche Tische neu konstruiert, wird das gerne anderen zur Verfügung stellen. Das heißt, je individueller die kreativen Potenziale ausgebrütet und genutzt werden, desto mehr profitiert die Gemeinschaft. Es entsteht automatisch eine Lust am Austausch, eine Lust an Kommunikation und ein Weitergeben, das andere inspiriert und sagt, interessant, was du da machst. Genau diesen Gedanken habe ich einmal in einem interessanten Bericht gelesen, eines deutschen Soziologen, der eine Einladung als Gastprofessor nach Harvard in diese erste Elite-Universität in den USA bekommen hat. Und dieser Herr, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, der hat das eindrucksvoll geschildert, wie es da drüben zuging. Der ist rübergegangen, ist zum Dekan der Fakultät gegangen, hat gesagt, Herr Dekan, was soll ich denn jetzt an Seminaren anbieten? Und der Dekan hat geantwortet, Harvard, ja, milliardenschweres Objekt, machen Sie, was Sie wollen. Machen Sie, was Sie wollen. Da war der Deutsche, ja, wir Deutschen sind ja immer sehr, wir müssen ja genau wissen, wo es entlang geht und wie alles so strukturiert ist. Da war der ziemlich überrascht und hat überlegt, was ich will, was ich will. Dann hat er seine Lieblingsseminare ausgekramt, zwei oder drei. Hatte da sehr viel Spaß damit, die Studenten auch. Es gab große Bildungseffekte. Und begleitend zu diesen Erfahrungen hat er geschildert, dass immer dann, wenn er mit Kollegen zur Mensa gegangen ist, die Gespräche sehr anders waren als in Deutschland. In Deutschland, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, an deutschen Universitäten redet man, wenn man mit Kollegen redet, über Prüfungsformate. Brauchen wir da ein Portfolio und sowas? Über ECTS, über irgendwelche Verwaltungsgeschichten. Dieser Herr in Harvard hat erzählt, Sie hätten eigentlich nur über Fachthemen gesprochen. Herr Kollege, was machen Sie gerade so? Ist ja spannend, habe ich keine Ahnung, aber erzählen Sie mal. Praktisch nur inhaltlich. Ja? Sie sehen nochmal, Harvard funktioniert im Grunde nach Humboldt pur. Freiheit, Motivation und möglichst vielfältige Anregungen. Während wir heute Humboldt, wie soll man sagen, nicht mehr kennen, zu Grabe getragen haben. Meiner Einschätzung nach kennen nicht einmal mehr die Pädagogen Humboldt wirklich. Wenn ich mich mit Pädagogen unterhalten habe, ich immer das Gefühl, die haben den entweder nicht wirklich gelesen oder nicht verstanden. Oder sie interessieren sich einfach nicht dafür. So, jetzt wissen Sie, wo ich stehe. Ich bin heute deutlich. Ich möchte einen kleinen Rückausflug nochmal machen, warum ich die Humboldtsche Bildungsidee für wirklich genial halte. Nicht nur, weil sie auf die Herausforderungen antwortet, die die Aufklärung und damit ja immer noch unsere Zeit, die ja doch sehr stark geprägt ist nach wie vor von der Aufklärung, die mit sich führen, sondern ich habe es schon angedeutet, warum ich sie auch für sehr menschlich halte. Es gibt noch einen dritten Argumentationsstrang, mit dem man doch, meine ich, sehr, sehr plausibel machen kann, warum Humboldt da einfach mehr gesehen hat als die heutigen, ich will mal etwas direkt, Bildungstechnokraten. Es ist ein Rückblick in sehr vergangene Zeiten, nämlich in die Zeiten der alten Griechen. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit den Hellenen schon mal beschäftigt haben, aber die Griechen sind, das wird man kaum leugnen können, ein beeindruckendes Volk in mehrfacher Hinsicht, kulturschaffend, völlig einzigartig. Wenn Sie an die Tempel, an die Vasen, an die Dramen denken, da ist sozusagen die gesamte abendländische Kultur erstmal aus der Taufe gehoben worden. Dann haben sie die Demokratie erfunden, sie haben eine hervorragende Form der Stadtstaatenregierung gehabt und so weiter. Also die Griechen waren schon beeindruckend in ihrer Art, wie sie Kultur und Soziales organisiert haben. Ein kleines Detail, damit das Griechentum ein bisschen im Raum steht. Ich habe einmal gelesen, das wirklich hat mich selber sehr beeindruckt, dass die Griechen das Schöffenwesen erfunden hatten bei Gericht. Das hieß, dass die Bürger einer Stadt, einer Polis, von Zeit zu Zeit für eine bestimmte Dauer zu Gericht sitzen mussten und natürlich dann auch Recht sprechen mussten über Nachbarn und Leute, die sie kannten. Ja, die Städte waren nicht groß, das war kleiner als hier der Campus der CDU wahrscheinlich. Mit anderen Worten, wenn man da so beteiligt war, dass man selber überlegen musste, wie verurteilt man jetzt jemanden, den man selber kennt, der vielleicht zwei Straßen weiter wohnt, dann ist ganz klar, dass das als Rückwirkung bedeutet, dass man ein völlig anderes Gefühl für Recht bekommt und selbst natürlich das eigene Leben dann nochmal ganz anders ausrichtet. Derjenigen, den man verurteilt, könnte ein paar Monate später, wenn er denn freigesprochen wird, auch über mich zu Gericht sitzen, Ben. Ja, so, meine ich, kann man ganz gut verständlich machen, wie Demokratie funktionieren sollte. Wir haben, da bin ich sehr skeptisch in diesem Punkt, ja heute nur noch eine sehr formale Demokratie, die im Grunde die Wirtschaft so flankiert, dass sie einigermaßen funktioniert, aber die nicht mehr wirklich fragt nach dem, was Menschen brauchen. So, ein kleines Beispiel dafür, wie klug diese Griechen waren. Nebenher kann man auch noch sagen, da gibt es beeindruckende Zeugnisse, dass die wohl eine offenbar kindliche Lebensfreude hatten. Also nicht nur im Theater hat man das gesehen, sondern auch in ihrer Schwärmerei für Schönheit, für Natur, für Poesie und so weiter. Diese Griechen, ich habe einen langen Ausflug gemacht, haben ihre Kultur und ihre großartigen Stadtstaaten nicht durch Zufall in die Welt gestellt, sondern es gab einen handfesten und nachvollziehbaren Grund, nämlich ihre Bildung. Wissen Sie, was die jungen griechischen Männer für Fächer hatten, was die lernen mussten? Keine Fremdsprachen, keine Mathematik und auch keine Philosophie, sondern es gab ein Trivium von drei grundlegenden Dingen, die jeder griechische junge Mann können musste, nämlich Musik, Sprechen, also Rhetorik und Bewegung. Das Gymnasion und Gymnastik hängen ja sehr eng noch zusammen. Das ist doch mal interessant. Überlegen Sie mal, welchen Stellenwert bei uns heute Musik, Rhetorik, also Sprechen lernen und Sport oder Bewegung haben. Naja, das sind in der Schule die Fächer, die man auf den Nachmittag legt, weil man sagt, das brauchen wir nicht. Interessant ist nun Folgendes, da kann man eine große Klammer zuschließen, dass die Neurobiologen, also die modernen Hirnforscher, inzwischen nachvollziehbar gemacht haben, was an dieser Idee so genial war und warum sie eine so große Kultur ausgebrütet hat. Es ist eigentlich relativ einfach. Unser Gehirn arbeitet nach dem Prinzip des Pattern Matching, also des Mustervergleichs. Unser Gehirn ist also ein hochkomplexes Organ, das permanent irgendwelche Körperzustände mit Erinnerungen, mit neuen Signalen, die wir wahrnehmen, übereinander legt und sozusagen da Mustervergleiche macht. Diese Mustervergleiche, die sind zwar nicht so genau, wie es rationale Logik sind, sie erlauben aber ein extrem schnelles Reagieren. Unter anderem sind sie auch emotional sehr stark grundiert, das wissen wir seit den allerneuesten Arbeiten von Damasio und so weiter. Aber diese Mustervergleiche, die brauchen vor allem eins, nämlich komplexe Tätigkeiten. So, und jetzt merken Sie, Mathematik ist notwendig, aber es ist keine komplexe Tätigkeit im Sinne unseres Hirns. Philosophie genauso wenig. Problem lösen keineswegs. Abstraktes Denken ist nicht bildend. Bildend sind die Grundtätigkeiten, die im Grunde uns die Kinder vormachen. Singen, krabbeln, auf Bäume steigen, sprechen, lernen. Das sind die Dinge, mit denen wir Weltkontakt aufnehmen und mit denen wir unser Gehirn auch maximal fordern. Die Neurobiologen sagen inzwischen, das kennen Sie vielleicht schon, diese praktische Einschätzung, dass Musik, praktizierte Musik eigentlich das beste Gehirntraining ist, was man einem jungen Menschen überhaupt nur empfehlen kann. Es fördert Intelligenz und Entfaltung. So, warum erzähle ich das Ganze? Um Ihnen nochmal zu zeigen, dass wir meiner Einschätzung nach heute eine sehr, sehr einseitige Bildungsidee verfolgen. Sie ist noch einmal einseitiger geworden dadurch, dass sie jetzt sehr stark zielorientiert ist und deswegen an innerer Motivation, Beteiligung, Neugier, Kreativität, an allem dem, was die Kräfte von Menschen fordert, auch was sie persönlich betrifft, was ihre persönliche Entfaltung angeht, im Grunde null Interesse hat. Im modernen Bildungsbetrieb sind sie, ich muss dieses Haus hier mal ausnehmen, deswegen läuft es aber auch so gut, ja, das muss man wirklich mal sagen. Aber im modernen Universitätsbetrieb sind die Studierenden austauschbare Nummern. Sie sind es genauso wie im Arbeitsleben, wenn einer seinen Job nicht gut macht, dann wird er ersetzt und der Nächste versucht es dann besser zu machen. Dieses funktionale Bildungsverständnis zerstört den Bildungsgedanken, meine ich, vollends. Und er ist nicht nur unmenschlich, sondern er ist auch wirtschaftlich nicht besonders effektiv. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist jetzt ein Zitat eines meiner Freunde, der sagt immer, wir haben gar keine Bildung mehr, wir haben Ausbildung. Und Ausbildung ist das Aus der Bildung. Ein schönes Bonmot, aber da ist was dran. Ich würde das weitgehend unterschreiben und sagen, dass die meisten spezialisierten Ausbildungen Menschen weder auf den Beruf vorbereiten, weil sie sich da doch immer wieder in neue Szenerien einarbeiten müssen, das wissen wir, noch natürlich irgendwas mit dem Leben zu tun haben. Also unser Bildungsbezug ist eindeutig der Beruf und nicht mehr das Leben. Mit anderen Worten, die großen Fragen, die die Menschen haben, beispielsweise nach der Kraft, mit der sie leben, nach dem Sinn, nach dem, was Bedeutung hat, wie sie mit ihrer Erschöpfung umgehen, was weiß ich alles und so, das bleibt alles im Grunde ihnen selbst überlassen. Kostet sehr viel Energie, sehr viel Lebensenergie und genau die fehlt sozusagen dem Impetus, an eine Aufgabe mit Herz und Schmackes ranzugehen. Wir haben immer sensiblere Menschen heute, immer mehr um Authentizität bemühte Menschen, denen es ganz echt sein muss, sehr persönlich und so weiter. Aber meiner Beobachtung nach fehlt uns immer mehr sozusagen dieser frische Zugang zum Leben, der sagt, ich pack das mal an. Etwas karikiert, ich gebe es zu, aber es gibt immer mehr Menschen, die bei einer Niederlage, sagen wir mal bei einer 5 in Mathe in der 12. Klasse, sagen, ach Gott, jetzt habe ich so viel gelernt, ich packe das eh nicht alles und im Grunde hat ja eh alles keinen Sinn. Und man hat so das Gefühl, da ist so ein Senken drin und man lässt im Grunde alles gleich fallen. Während es früher eher so war, dass man gesagt hat, oh, das war jetzt nicht gut, dann muss ich nochmal lernen, morgen packe ich das und mache es besser. Also dieses Zupackende, das fehlt uns heute, wir sind sehr weich geworden, sehr, ja, und das ist jetzt ein großes Feld, was ich anmache, aber ich glaube, ein Teil davon zu dieser Unlust, Dinge wirklich anzunehmen, ist die jetzige Bildungslandschaft. Noch einmal zurück zur Aufklärung. Aufklärung ist eine vollkommen notwendige Sache. Das ist völlig unbestreitbar. Wir können auf das Prinzip von Vernunft, von kritischer Vernunft und Freiheit nicht mehr verzichten. Das wollen wir auch gar nicht. Mir geht es nur darum, Ihnen zu zeigen, dass Aufklärung ambivalent ist. Theodor W. Adorno ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, Aufklärung ist, wenn man sie zu Ende denkt, immer nihilistisch. Das ist sehr drastisch, so wie das bei Adorno ja nicht anders zu erwarten ist, aber auch da ist etwas dran, weil die Aufklärung im Grunde alles freilässt. Und jetzt kommt, ich sage es nochmal, das war mein Eingangsgedanke, die große Frage danach, was motiviert Menschen, sich zu entfalten, mit Lust und Spaß auf die Welt und ihr Leben zuzugehen. Meiner Einschätzung nach haben wir heute immer größere Anforderungen im Bildungsbereich, immer größere Prüfungs- und Leistungslasten und eine immer größere Unlust, diese Lasten überhaupt noch anzugehen und zu bewältigen. Die Frustration und die Unlust der Studierenden sind enorm. Im Grunde kann man das Ganze nur mit sehr viel Selbstdisziplin, im Grunde auch nur mit einer gewissen Portion Zwanghaftigkeit überhaupt durchstehen. So, und dann lernt man semesterlang oder jahrelang Dinge, die man im Leben definitiv nicht braucht. Und mit denen, ich sage es noch einmal, man zum großen Teil auch die eigenen Kräfte nicht entfaltet. Hartmut von Hentig hat von der Katastrophe des deutschen Schulsystems gesprochen. Ich weiß nicht, ob es zu stark ist, von einer Katastrophe des Bildungssystems zu sprechen, aber sehr menschlich ist das, was wir da machen, nicht und es ist auch nicht effektiv. Jetzt könnte man einen Nebenblick aufmachen auf dieses Haus hier. Es ist ein bisschen prekär, wenn ich in diesem Haus sowas erzähle, wo der Humboldt hochgehalten wird. Ich glaube, dass die ZU deswegen ein so erfolgreiches Modell ist, weil sie die Prinzipien anders setzt. Da geht es sehr stark um Motivation. Da werden Menschen ausgewählt mit Gesprächen. Wollt ihr überhaupt hier sein? Da gibt es sehr viel Kommunikation und so weiter. Könnte man jetzt viel sagen, aber es sind genau diese gegenläufigen Prinzipien, die nicht alles vordiktieren, sondern sagen, mach mal und schau mal, wo du hinkommst. Einen muss ich noch zitieren, nämlich meinen Lieblingsfreund, den Meister Eckhart. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass Meister Eckhart, dieser mittelalterliche Mystiker, dass der den Begriff Bildung geprägt hat. Seine Erfindung. Es gab im Mittelhochdeutschen das Wort Bildunger. Das hat ein handwerklich gefertigtes gemeint. Ja? Wenn man einen Tisch gemacht hat, war das eine Bildunger. Aber der Eckhart hat das in den geistigen Bereich übertragen. Und seit ihm gibt es diesen Bildungsbegriff, der dann eine riesige Karriere gemacht hat. Gadamer hat einmal gesagt, der Philosoph Gadamer, Bildung sei der größte Begriff der gesamten Geisteswissenschaft. Sie sehen, wie hoch manche das hängen. Und Meister Eckhart hat ihn, wie gesagt, für diese geistige Sphäre geprägt. Bei Eckhart ist hochspannend, wie er selber Bildung versteht. Wenn man diesen eigentlich schlichten Gedanken bei Eckhart versteht, dann hat man auch schon sehr viel von dem verstanden, was der Mann überhaupt wollte und was er mit immer neuen Worten und Ideen und Bildern umspielt. Er sagt nämlich, der Mensch muss, wenn er sich bilden will, zunächst einmal entbildet werden. Also die Entbildung ist immer der erste Schritt. Entbildung, das klingt nach einer ganz komischen Metapher, aber das ist im Grunde nichts weiter als das, was wir heute mit wacher Aufmerksamkeit oder wacher Wahrnehmung bezeichnen würden. Eckhart sagt, man muss sozusagen alle Gedanken, alle Ideen, alle festgefertigten Bilder mal aus dem Kopf kriegen, um wach, neugierig auf die Welt oder das, was einem da gerade begegnet, zugehen zu können. Das ist die Entbildung. Es gibt auch andere Worte dafür, wie Abgeschiedenheit oder Gelassenheit oder so. Ja? Also die Dinge einfach mal loslassen, wach gucken, was passiert hier eigentlich überhaupt. Sie werden mir recht geben, es gibt nur wenige Zeiten im Leben, wo uns das gelingt. In der Regel sind wir ja voll mit Terminen oder haben was zu tun oder sind eingespannt in funktionale Abläufe. Diese Momente, wo wir einfach mal wach sehen, das sind im Grunde, jetzt kommt ein Übertrag, der mir natürlich wichtig ist, sind im Grunde religiöse Momente. Es sind Momente starken Bewusstwerdens, bei denen einem manchmal aufgeht, ach, ich lebe ja überhaupt. Ja? Es gibt ja diese Welt. Sie wissen, was ich meine. Das ist immer sehr schwer beschreibbar. Im Grunde braucht man Bilder dafür. Aber diese Momente der wachen Wahrnehmung, die hat Eckhart massiv und fast identifiziert mit diesem Bildungsbegriff. So, und das ist jetzt spannend. Denn Bildung heißt für und seit Eckhart, der Gedanke ist immer wieder variiert worden, Bildung heißt eigentlich eine maximal angeregte Begegnung mit der Welt, die mich zu einer starken Bewusstseinsentfaltung führt. Je mehr ich von der Welt mitkriege, desto wacher wird mein Bewusstsein, desto stärker kann ich meine Antennen aufstellen und desto größer wird meine Wahrnehmungsfähigkeit. Am Ende kommt ein Mensch heraus, der in dem Sinne gebildet ist, nicht, dass er viel weiß, dass er viel abgeschlichtet hat, dass er viele Aufgaben erledigen kann, sondern ganz anders, der so stark entfaltete Antennen hat, dass er in jedem Moment der Welt sehr starke Wahrnehmungen machen kann und die sehr gut zuordnen kann. Sie sehen, das ist ein quasi religiöses Fundament der Bildungsidee, Entbildung, damit der Mensch sich entfalten kann. Eckhart hat es sogar noch übermalt mit dem Gedanken der Ebenbildlichkeit zu Gott. Das ist ja dieser Begriff, der in Genesis 1,26 kommt, dieser beeindruckende Begriff. Auch da ist nochmal ein religiöser Bezug drin. Für Meister Eckhart heißt es, Bildung ist immer ein Vorgang, der zwischen mir und einem Gegenüber, einem anderen Pol stattfindet. Die Ebenbildlichkeit ist auf Gott bezogen, aber wenn Sie sich vorstellen, dass für Eckhart Gott im Grunde der Inbegriff der gesamten Wirklichkeit war. Deus est esse. Solche Sätze fallen da. Gott ist das Sein. Dann heißt es ja, dass in allem, was ihnen begegnet, sozusagen immer eine Gotteserfahrung möglich ist. Das kann man jetzt so religiös durchdeklinieren. Man kann aber auch sagen, das ist nur ein emotionales Erlebnis. Das hängt von Ihnen selber an, ob Sie das als religiös bezeichnen oder nicht. Aber Sie merken, Bildung hat sehr viel zu tun mit wacher Wahrnehmung, die aus einem intensiven Weltbezug herauskommt. So, und dieser Weltbezug, das ist ganz klar, der motiviert, noch mehr von der Welt zu entdecken. Es ist wie bei Kindern, wenn die auf die Welt zugehen und sagen, das ist ja spannend, das kann man anfassen und das kann man in den Mund nehmen, dann wollen die mehr, sie wollen ihren Bereich erweitern. Das ist bei uns Erwachsenen auch nicht anders. Nochmal zu den Nobelpreisträgern. Haben Sie diesen Dokumentarfilm gesehen, der kürzlich kam, über die jetzt lebenden Nobelpreisträger? Es war eindrucksvoll. Der Dokumentarfilmer ist losgegangen und hatte eigentlich das Gefühl, dass er da Leuten begegnet, die völlig verschroben sind und von denen er kein Wort versteht. Zu seiner großen Überraschung war das glatte Gegenteil der Fall. Diese Leute waren alle unglaublich sozial und zwei Dinge sind ihm bei diesen Leuten vor allem aufgefallen. Das zeigt eben dieser Film auch sehr schön. Die hatten zum einen eine geradezu kindliche Neugier. Die wollten immer wissen, was machen Sie denn? Ja, so wie ich das von diesem Harvard-Professor erzählt habe. Oder von Kindern, die man nicht hemmt oder nicht irgendwie, die ein großes Vertrauen haben, die laufen auf die Welt zu. Die wollen wissen, was da passiert, weil die Welt ist spannend. So sind auch diese Nobelpreisträger. Und das Zweite ist, sie haben alle Sport getrieben, zum Teil bis über 93. Bewegung und Neugier. Sie merken es nochmal, ja? Was die Neurobiologen sagen, was der Humboldt sagt, was die Griechen sagen. Da gibt es eine beeindruckende Konstanz. Es hat was zu tun mit meiner wachen, aufgeweckten Wahrnehmung, mit der Begeisterung sozusagen über diese Welt, die mir hier begegnet. Das ist das, was den Menschen maximal selber entfaltet. Und nicht irgendwelche ECTS. Ich komme schon langsam zum Ende. Ein kurzer Ausblick noch. Was bildet den Menschen? Aus heutiger Sicht möchte ich einmal mit einem Zitat, einem etwas längeren Zitat kommen, das ich so eindrucksvoll finde, dass man es fast nicht kommentieren muss. Und zwar, ich muss kurz suchen, ja. Es kann sein, dass ich es verblättert habe, ich könnte es Ihnen aber auch, nein, ich habe es verblättert. Ich werde Ihnen das kurz paraphrasieren, das muss ich gar nicht vorlesen. Das ist ein Gedanke, den Fulbert Stefensky einmal aufgeschrieben hat. Der Stefensky schreibt Folgendes. Er sagt, er hatte einen Lehrer, der Hölderlin liebte. Und zwar so abgöttisch, dass der, also auf, wie man heute sagen würde, auf Hölderlin so abgefahren ist, dass für die Schüler zum Teil auch ein bisschen peinlich war. Und manchmal hatte dieser Lehrer, so haben wir es genannt, seine Tage, wo er dann also völlig durchgedreht ist und gesagt hat, so Jungs, jetzt geht ihr alle mit und wir gehen an den Fluss. Und dann haben die ganze Klasse hat dann Hölderlin-Hymnen irgendwie skandieren müssen, laut schreiend. Ja? Also, und heute zum Weinen, mein Freund, komm und so. Ja? So sind die dann da entlang marschiert. Ja? Und das beschreibt eine Weile lang, dass das so eine Mischung aus skurril, eindrucksvoll war. Ja? So, und dann ist aber sein Kommentar sehr interessant. Er sagt jetzt, er weiß nicht, ob die ganze Klasse jetzt zum Liebhaber von Hölderlin wurde. Aber eines weiß er ganz gewiss. Jeder in der Klasse hat verstanden, dass man überhaupt etwas lieben kann. Auch wenn es nicht Hölderlin ist. Dass man, so übersetze ich das, überhaupt eine Art Begeisterungsfähigkeit haben kann. Und genau das, meine ich, ist der Schlüssel zu einer wirklich menschlichen und humanen Bildung. Wenn man nicht mit Lust und Neugier an eine Sache herangeht, werden da nur tote Wissensbausteine da sein. Ja? Wie Nietzsche mal so schön gesagt hat, der moderne Mensch schleppt mit sich zuletzt eine Menge von Wissenssteinen herum, die dann bei Bewegung auch ordentlich im Magen rumpeln. Ja? Und wie sagt der Nietzsche das so schön, wir sind wandelnde Enzyklopädien, ja? Wir haben im Grunde nur ein lexikalisches Wissen. Äußerlich hat der Buchbinder so etwas drauf geschrieben wie Bildung, aber im Grunde sind wir alle Bildungsbarbaren. Ich kürze es mal ab, so ist bei Nietzsche da das harte Urteil. Sind wir weiter als zu Nietzsches Zeiten? Ich fürchte, nein. Aber weil Nietzsche doch so schön ist, vielleicht doch noch abschließendes Zitat von ihm und dann einfach nur ein letzter Satz und dann bin ich auch am Ende. Nietzsche schreibt Folgendes. Unsere moderne Bildung ist eben deshalb nichts Lebendiges. Sie ist gar keine wirkliche Bildung, sondern nur eine Art Wissen um die Bildung. Nietzsche nennt solche gebildeten Leute gar nicht gebildet, sondern sie sind, wie gesagt, gebildete Barbaren, ja, das ist sein Ausdruck. Und er schreibt weiter, wir sind ohne Bildung, noch mehr, wir sind zum Leben, zum richtigen und einfachen Sehen und Hören, zum glücklichen Ergreifen des Nächsten und Natürlichen verdorben. Ohne Vertrauen zu jeder eigenen Empfindung, die noch nicht mit Worten abgestempelt ist, als eine solche unlebendige und doch unheimlich regsame Begriffs- und Wortefabrik habe ich vielleicht noch das Recht von mir zu sagen, cogito ergo sum, nicht aber vivo ergo cogito. Also ich lebe und deswegen denke ich überhaupt. Halten Sie das für übertrieben? Noch zwei Sätze aus eigener Erfahrung, dann werden Sie mich vollends als Pessimisten abgestempelt haben. Aber ich bin sehr gerne im Wald, ich gehe da gern hin, ich jogge da gern und fahre mit dem Fahrrad so weiter. Ich wohne da in Beind und da gibt es ein fantastisches Waldgebiet und Beind hat 5000 Einwohner. Und wenn ich im Wald bin, 800 Meter nach dem Parkplatz sieht man den letzten mit Hund. Aber dann ist es leer, dann ist niemand mehr da. Wo sind die alle? Vor dem Fernseher, vor dem Handy, auch am Wochenende ist da niemand. Der Dieter Nuhr, dieser Kabarettist, hat mal gesagt, ach wissen Sie, ich bin einer von den Älteren, ich gehe ab und zu noch raus. Die Jüngeren wissen ja schon gar nicht mehr, wo das ist. Was ich damit abschließend sagen will, ich glaube, es gibt nichts, was wir heute so nötig hätten wie Bildung. Bildung gibt es aber nur unter der Bedingung von Freiheit. Und Bildung ist sinnvoll nur dann, wenn sie den ganzen Menschen anspricht und entfaltet, wenn sie seine Motivation und Neugier mitdenkt. Und an dieser Stelle hat Bildung quasi einen immer offenen Rand zur Religion. Denn es gibt keine Bildung ohne waches Bewusstsein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Lieber Herr Professor Kunstmann, vielen Dank für diesen umfassenden Einblick, für diese Schau, auch mit Humboldt beginnend, der ja hier einer der Grundsäulen unseres Anstrebens ist, überhaupt Menschen hier aufzunehmen, auszubilden. Vielen Dank für Ihr Lob gegenüber unserem Haus. Das ist schön, dass das so umfassend auch wahrgenommen wird. Ich möchte vielleicht zum Eingang einen bisschen breiteren Horizont aufmachen und auch verknüpfen mit Ihrer Biografie, mit Ihrer Tätigkeit als Theologe. Sie haben zur Religionspädagogik gearbeitet. Sie beschreiben Religion als eine Kraftquelle für das Individuum. Als Theologin und Zivilgesellschaftsforscherin würde ich sagen, Religion hat aber auch sehr großen Einfluss auf zivilgesellschaftliche Praxis, auf politische Aushandlungsprozesse, auf demokratiepolitische Vorgänge, auf die Art und Weise, wie wir leben, auch wenn wir es sonst immer nicht so, auch wenn wir es nicht so bewusst wahrnehmen. Also vieles ist auf das begründet, auch wenn es nicht immer so offensichtlich scheint. Aus meiner Erfahrung heraus kann eigentlich die ganze Diskussion um dieses Idealbild nach die Bildung einer inklusiven Gesellschaft, die wir hier als Idee sehr hochhalten, wo Pluralität einen großen Platz hat, das meinte Humboldt auch, kann ein Vorbild in der christlichen Wertehaltung finden. Das ist ganz, ganz entscheidend. Deswegen würde ich, glaube ich, die These aufstellen, das Christentum ja als Bildungsreligion, Luther hat uns das gezeigt, die Freiheit des Christenmenschen, sie ist wichtig für die Weiterentwicklung von Individuum und Gesellschaft. Was würden Sie meinen auf Basis Ihres eigenen, Sie lehren ja auch, wie kann man denn einen Sensus Fidelius in dieses Zusammenspiel von Disziplinen einbringen, wie wir es hier versuchen, und Religion auch für diese Leute interessant machen, die nicht glauben?
Das jetzt wieder. Ah,
ist es an?
Ja, das ist eine große Frage, die Sie jetzt aufmachen. Weiter Horizont. Ich versuche mal so der Reihe nach zu antworten. Also das eine ist wahr. Religion sehe ich als Kraftquelle zunächst mal der Individuen. Wir sind heute eine hochindividuelle Gesellschaft, fast atomisiert schon. Die Fragen, die Menschen haben, die gehen nicht mehr in Richtung von Kollektiven, sondern die Menschen sind autonom, die wollen für ihr eigenes Leben was haben. Da vertrete ich nachhaltig die These, Religion ist eine Kraftquelle. Einfach durch diese, im Grunde sehr ähnlich, wie ich es gerade zur Bildung gesagt habe, durch dieses wache Bewusstsein, was sie offen hält. Das ist natürlich eine bestimmte Form von Religion. Die Fundamentalisten sehen das sehr anders. Die meine ich damit nicht. Sondern eine freie Form von inspiriert sein oder von Bewunderung des Lebens als Schöpfung, als Gnade oder wie auch immer. Das ist das eine. Das andere, Sie haben gefragt nach der Bindekraft für die Gesellschaft. Das ist eine sehr ambivalente Geschichte. Natürlich, wenn man so ganz individuell rangeht und sagt, das ist für jeden Einzelnen gut, dann steht die Frage im Raum, wo bleibt denn die Gemeinschaft und was hat das sozusagen für Soziale dann für Auswirkungen? Ich würde sagen, die Auswirkungen können und dürfen nur indirekt sein. Also inspirierte Menschen werden sozusagen andere Menschen auch inspirieren. Das ist wie bei guten Lehrern. Wenn man einen Lehrer hat, der einen wirklich beeindruckt, dann hinterlässt er was in seiner Seele. Ich hoffe, Sie alle haben mal einen wirklichen Lehrer gehabt, egal ob das jetzt im Bildungsbereich war oder einfach auch im menschlichen Bereich. So etwa, denke ich, wird Religion weitergegeben. Und andersherum, wenn man die Struktur zuerst setzt und sagt, das muss ausgefüllt werden, so ist der Kanon, das sind die Wahrheiten und die Offenbarungen und das ist die Kirche, funktioniert es unter den individualisierten Bedingungen immer schlechter. Wir sehen das ja, wie im Moment das religiöse System massiv an Bedeutung verliert. Und was Sie auch noch angesprochen haben, Christentum als Bildungsreligion, ja, in der Tat. Da gibt es massive Hinweise, also selbst Karl der Große hat ja schon mit Vater Unser Einführung zur ersten Grundbildung gesorgt, aus sehr christlichen Motiven heraus. Dann waren die ganzen Domschulen, die Universitäten, es kommt alles aus dem Schoß der Kirche. Rückgrat der gesamten geistigen Entwicklung des Abendlandes, die Klöster. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist unglaublich, was da sozusagen an Kulturgut und eben auch Bildung weitergegeben worden ist. Reformation, gar keine Frage. Ja. Martin Luther sagt, die Knäblein und Mägdlein, revolutionär. Ja. Also auch die Mädchen sollen in Schulen gehen. So, aber jetzt kommt der Knackpunkt. Damit sie die Heilige Schrift lesen können, die ist ja ihnen zum Heil. Und das heißt, das ist eine Bildung, die nicht unbedingt, muss man nicht vorwerfen, aber nicht unbedingt die Entfaltung des ganzen Menschen sieht, sondern die spartenspezifisch ist ein bisschen eng gefasst jetzt, aber Sie wissen, was ich meine, die sozusagen aus einem bestimmten Blickwinkel, aus dem Interesse heraus Bildung groß macht, weil man lernt schon dann auch, wir müssen die Sprachen kennen, damit wir die Bibel verstehen, ja, also ist da die höhere Bildung, die haben faktisch sehr stark für das Schulwesen gesorgt und auch für eine gute Entfaltung, aber diesen umfassenden Blick, wie ihn der Humboldt hat, hatte der Luther nicht. Mhm. Das muss er auch gar nicht haben, das muss man nämlich vorwerfen, nur dass das ein bisschen differenziert wird an dieser Stelle. Der wirklich große Bildungstheoretiker ist dann der Schleiermacher. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber Schleiermacher, das ist ein ganz, ganz großer, den man im Grunde kennen müsste, aber der ist ein bisschen komplex, nicht so leicht zugänglich, aber der hat Bildung und Religion fast parallel gesetzt. Für den war eine Religion ohne Bildung ein völliges Unding und eine Bildung ohne Religion war, so hat er das im Grunde vorhergesehen, die ist im Grunde seelen- und geistlos und entmenschlicht die Gesellschaft. Ja.
Das ist schön, dass Sie Herrn Schleiermacher erwähnen, denn auf den will ich ein Stück weit eingehen. Sie sind Vertreter des christlichen Glaubens. Sie sagen, dass in der Konsequenz Bildung und Religion auch als erweitertes Bewusstsein sehr stark zusammenhängen. Und Bildungsideale von Humboldt bis Schleiermacher sehen Bildung als Weg zur persönlichen Entfaltung, der Eigenständigkeit, der individuellen Auslebung, der Freiheit und auch das ist ja mit ein Grund für die Forderung nach einem ganzheitlichen und lebenslangen Bildungsverständnis der christlichen Bildungswissenschaftler, zu denen ich Sie jetzt auch mal per se zählen würde. Doch obwohl Humboldt anerkennt, und jetzt zitiere ich, dass Religion dort, wo Ewiges und Irdisches nebeneinander liegen, als eine Sonne, die Licht und Wärme spendet, fungiert, hält er fest, dass Religion verschieden ausfällt und dies auch notwendig sei. Und wenngleich Bildung ein geeignetes Medium zur Beschäftigung des Lernenden mit sich selber und mit seiner Umwelt ist, stellt sich für mich die Frage, ob diese rein christliche Religionslehre nicht letztendlich auch der Freiheit und den säkulären Idealen der Humboldtschen Universität widerspricht und wenn ja, ob wir entweder keine Religion und nur die Ethik oder alle Religionen gleichermaßen im Sinne einer religionsübergreifenden Fakultät der Theologien benötigen oder verfolgen sollten.
Wieder ein großer Horizont, den Sie aufmachen. Ja? Ich versuche es mal kurz zu sagen. Das Stichwort der lebenslangen Bildung ist ja eingeführt bei uns. Mir macht das Stress. Ständig was Neues lernen. Ja? So ist es nicht gemeint, das haben Sie auch gar nicht so eingespielt, aber es wird faktisch so verwendet. Ja? Wir müssen permanent auf Zack sein und Sie wissen ja, wenn eine Frau Kinder kriegt und Mutter wird und nach 3 Jahren wieder in den Beruf einsteigen will, kennt die sich nicht mehr aus. Ja? Also das ist unglaublich schwierig, dass unser modernes Leben uns permanent unter diesen Druck setzt. Wir müssen lernen, weil sonst kommen wir unter die Räder oder kommen nicht mehr mit. Lebenslanges Lernen, sinnvoll verstanden, wäre wiederum der Bildungsgedanke nach Humboldt. Ja? Also, dass wir mit Lust aufs Leben zugehen und uns frei entfalten. Aber für freie Entfaltungsräume haben wir wenig Spielräume heute in der Gesellschaft. Überlegen Sie mal, wann waren Sie das letzte Mal eine Stunde lang irgendwo am Weiher gesessen und haben einfach nur geguckt? Das machen wir nicht mehr. Wir sind getaktet, funktionalisiert und so weiter. Ja, Sie wissen, wie das ist. Jeder hat Stress. Ich bin gerade hier mit dem Auto hergefahren. Unglaublich, wie viele Autos da unterwegs sind. Ich fahre normalerweise im Zug. Ich kenne das gar nicht. Ja, es ist, ja, so. Also unser Leben ist sehr stark getaktet und sehr stark funktionalisiert. So, aber jetzt zu der anderen Sache. Die Einschätzung, die der Humboldt zur Religion gibt. Religionen sind verschieden und müssen das auch sein. Ich kenne das Zitat jetzt gerade nicht, ich vermute mal aber, dass das so ein bisschen eine vorsichtige Verbeugung von der Religion ist. Humboldt selber war sehr religionsskeptisch, im Grunde war ein Ungläubiger, der auch zwar gerungen hat, aber damit einfach nichts anfangen konnte. Das ist sehr verständlich angesichts der damals schwierigen Situation mit sehr viel Pomp und Prälaten, die immer noch ziemlich dick waren und was weiß ich und so. Da hat er auch einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht und er hatte diesen weiten Horizont von Schleiermacher noch nicht, der sein Freund übrigens war, sein Mitstreiter. Der Schleiermacher hatte sozusagen völlig neue Ideen. Ja, wie man neue Religion neu fassen kann. Aber ein Gedanke ist, der dahinter steckt, der ist sehr wichtig. Die Religionen sind verschieden und müssen es auch sein. Das Problem mit der Religion ist ein ganz fundamentales. Es gibt Religion A und Religion B und beides ist das totale Gegenteil davon. Wovon spreche ich? Religion hat zwei sehr verschiedene Seiten, die ineinander liegen, zusammengehören, aber auch völlig diametral gegeneinander gehen können. Das eine ist eine inspirierte religiöse Erfahrung, das heißt religiöse Gefühle, die ein einzelner Mensch macht, die einen weit machen, die einen inspirieren, staunen lassen und so weiter. Das andere ist die religiöse Kultur. Die religiöse Kultur hat immer eine zwanghafte Neigung. Man muss zum Priester, man muss glauben, da gibt es die Offenbarung und Wahrheiten und so weiter. Beides brauchen wir. Sie können ungefähr sagen, das eine ist sozusagen der lebendige Geist, das andere ist die gefasste Form. Wir brauchen auch Formen. Ja? Oder das eine ist das heilige Wasser und das andere ist die Vase. Nur, es gibt bei den Vasen, bei der religiösen Kultur immer die Tendenz, dass das Wasser verdunstet und man hat es gar nicht gemerkt und verehrt nur noch die Vasen. Und dieses Phänomen haben wir in allen Religionen. Das ist selbst im sehr, sehr, an dieser Stelle sehr klugen Buddhismus ist das massiv der Fall. Wenn Sie in den Buddhismus reingucken, faktisch haben die da eine Guru-Verehrung und man muss, und ja, ist unglaublich, ist alles sehr menschlich, was da abläuft. Ne? Aber das ist das große Problem und der Humboldt hat vermutlich mal diese äußere kulturelle Form von Religion gemeint. So, Christentum und Freiheit, ich versuche es kürzer zu machen. Also für mich ist Christentum die Religion der Freiheit, den freiesten Menschen, den ich überhaupt kenne, das war der Jesus von Nazareth. Ich bin jetzt mal böse, die Theologen kennen den meistens nicht, die kennen nur den Christus. Aber der Jesus von Nazareth hat aus einem Grundvertrauen gelebt, auf einer großen Neugier zur Welt und aus dem Gefühl heraus, die Welt ist großartig, auf die kann man zugehen. Auf Menschen, auf alle. Das ist völlig egal, wer das ist oder was der da gerade an Dreck am Stecken hat, auf alle kann man zugehen. Und diese unglaubliche Weite und diese Souveränität, die macht ihn völlig einzigartig. Also ich kenne keinen Menschen, der freier war. Von daher, tja, ist Religion Ethik? Jein. Sagen wir mal so, nicht die Ethik, die Haltung, die ein Mensch zum Leben hat, die ist wichtig als die äußere Form der Religion, das auf jeden Fall. Nur Religion, auch in ihrer kulturellen Form, ist nicht so beliebig, weil wir brauchen diese Gefäße, ne? Das Wasser, das verdunstet sonst, wir brauchen sozusagen eine Anleitung für diese Inspiration. Sehr komplex, beide Seiten brauchen wir, heute fehlt einfach diese inspirierte, emotionale Erfahrungsseite sehr stark.
Darf ich vielleicht auf den Punkt noch einmal zurückkommen und rückfragen? Ich habe gelesen, also ich habe durchgeblättert, Ihre Dissertation zum Thema Christentum in der Optionsgesellschaft. Sehr spannend, auch heute noch immer aktuell, wenn man davon ausgeht, dass ja Religion keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Wir erleben die Individualisierung von Glaubensbiografien genauso stark wie ein Suchen nach Sinn, nach Überlegung. Es ist fast wie, es dreht sich fast so, als würde man im Sinne von einer Wellness-Religion sich aus den vielen etwas aussuchen, was gut reinpasst in die Gefühle der Gegenwart, in die Gefühle des Alltags. Jetzt ist Michael Eberts von Freiburg spricht vom Zeitalter der Entkonfessionalisierung. Also es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man sich einer Religion, einer Konfession, also Christentum lebt ja von der Zugehörigkeit oder Einteilung in Konfessionen, dass man sich da anschließt. Es ist eher so, dass man das als Zwang empfindet. Es ist aber dennoch ambivalent, diese Tatsache, wenn man überlegt, dass wir doch allgemein sagen müssen, Religion und Christentum ist omnipräsent. Wir empfinden das christliche Abendland als die Wurzel der kerneuropäischen Kultur. Wir mögen christliche Werte. Wir finden Luther gut als ersten Revoluzzer dieser Geschichte. Und wir haben über alle gesellschaftlichen Milieus hinweg eine große Sympathie für Papst Franziskus. Und jetzt würde ich irgendwie gerne rückfragen wollen, hat die Religion ein Kommunikationsproblem?
Wieder viele Fragen. Ich mache einen Satz zur Postmoderne, das kann ich ganz kurz abhandeln. Postmoderne ist in meiner Sicht alles andere als Wellness oder Beliebigkeit oder anything goes, wie man sie immer so hinstellt. Das ist ein völliger, das ist ein Unsinn. Wenn man sich die postmoderne Philosophen anschaut, dann ringen die mit dem Problem der Pluralität. Da komme ich jetzt gleich dann auch zur zweiten Sache. Pluralität heißt, es gibt keine positionellen Wahrheiten. Jemand, der eine Offenbarung als überzeitliche Wahrheit vertritt, ist ein Spinner. Sondern wir wissen heute, alles ist situativ bedingt, alles kommt, hat eine situative Brechung, alles ist kulturell geprägt, ist sprachlich geformt, es gibt, alles ist durch Perspektiven mitbedingt. Wir haben keine archimedischen Punkte, von denen aus wir sagen können, das ist wahr und jetzt bauen wir da das Gebäude drauf auf. Das gibt es nicht mehr. Und die ersten, die da wirklich konsequent darauf hingewiesen haben, sind die postmodernen Philosophen. Von daher darf man die wirklich ernst nehmen. So, jetzt habe ich versucht zu zeigen, dass die Kirche sich mit der Postmoderne extrem schwer tut. Und die Theologen auch. Es ist nicht anders zu erwarten. Ja, ist ein bisschen schade, aber ja, so ist es mal. Gleichzeitig ist mir zu meiner eigenen Überraschung da klar geworden, dass die Postmodernisierungen, die es faktisch im Bereich der Religion gibt, These, ein totales Mischmasch aus verschiedenen Geschichten, ja, Kirchentag, Markt der Möglichkeiten, dass die gewinnbringend sind. Also, das ist so die eine Sache, man müsste sich vielmehr auf den Zeitgeist, ist ein ganz negativer Begriff, auf den müsste man sich einlassen, sonst ist man nämlich nicht bei den Menschen. So, und christliche Werte sind präsent bei uns, also da bin ich skeptisch. Natürlich, wir feiern den Luther und wir haben die christlichen Kirchen und so weiter, aber meine Einschätzung ist eine ganz andere. Wir zitieren diese Dinge, weil sie medientauglich sind. Aber leben tun wir damit nicht. Das Christentum erlebt gerade den massiv größten Bedeutungsverlust seiner gesamten Geschichte und der ist rasant. Und es wird nicht darauf reagiert. Die Kirchen tun, als sei alles in Ordnung. Das ist für mich beeindruckend.
Darf ich rückfragen? Wie machen Sie das fest, diesen Bedeutungsverlust? Ich würde das Gegenteil behaupten. Ich würde sagen, angesichts der Globalisierung ist gerade das Christentum, ja, diese Religion, die mit unseren Problemen, sei es die Probleme der kulturellen Migration oder sei es auch andere Probleme des Zusammenlebens im alltäglichen solidarisches Handeln, doch überall doch fundierend auftritt. Woran machen Sie das fest, diesen Bedeutungsverlust?
Also ich wüsste nirgendwo, wo die Werte, die wir brauchen, die Sie nennen, Solidarität, gemeinsames Handeln, Kommunikation, wo die noch genuin christlich begründet werden. Man macht es säkular. Wir haben eine durchgehende Säkularisierung, wir haben die Dinge längst eigenständig übernommen. Und weltweit gibt es ein Wachsen des Christentums, in der Tat, aber in Formen, die ich nicht teilen möchte. Ja? Ich gucke jetzt mal so nach hier. Wenn Sie hier die Umfragen und Statistiken angucken, dann sind die Ergebnisse also desolat. Ja? Die jungen Leute sagen, Christentum ist ein mittelalterlicher Aberglaube. Das ist Durchschnittsmeinung unter Gymnasiasten, hat man festgestellt. Mittelalterlicher Aberglaube, eine überholte Magiepraxis und Glauben ist ein Ausdruck von Schwäche. Also wer glaubt, hat es nötig. Das ist eine durchgehende Meinung. Ja? Wenn man sich auf Glauben verlässt und nicht auf festes Wissen und so weiter. Also in diese innere Einschätzung zu Religionsfragen, die ist ziemlich ernüchternd. Und ich meine, dann muss man Kirchensteuer zahlen. Ja, das geht so runter und die Gottesdienstbesuche und die Überalterung der Gemeinden und jetzt auch einen massiven Nachwuchsmangel auch in der evangelischen Theologie, der also wirklich besorgniserregend ist. Da gibt es Abbrüche auf der ganzen Linie. Äußerlich in der Gesellschaft mag es sein, dass wir das Christentum immer noch zitieren, aber das ist für mich sehr äußerlich. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich leben.
Wie wollen wir dem entgegenwirken? Das war meine erste Frage. Wie kann man einen Sensus Fidelius in dem Spiel der Disziplinen um die Anwendung von Glauben und Vernunft zu trennen, glaube ich, ist nicht
Das ist eine ganz schwere Frage. Ja. Also, wenn man über die Frage mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, die in Kirche leben, auch frustriert sind oder verunsichert, wie auch immer, bei 100 Leuten gibt es 98 Antworten. Ganz schwierig. Also ich mache mir da seit vielen Jahren Gedanken, nochmal, um es wirklich klar zu machen, ich halte die christliche Religion überhaupt, für das Gesündeste und Klügste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Natürlich in der liberalen und gesunden Form. Und leider gibt es immer auch die Zerrformen, das muss man immer dazu sagen. Aber es gibt nichts, was Menschen so sehr mit sich selbst und mit der Welt und ihrem Leben versöhnt, wie eine kluge Form von Religion, von wachen Antennen. Ja? Man kann nichts mehr empfehlen. So, aber wie kann man das sozusagen wieder implantieren? Also ich weiß nur eine Antwort, die klingt strukturell, ist aber möglicherweise doch ein bisschen tiefergehend. Die Kirche ist immer noch ein sehr monologischer Begriff, der von festen Wahrheiten ausgeht. Metaphysik, da ist alles klar, da kann man überzeitliche Wahrheiten postulieren. Ich meine, wir müssen in die positionelle, in die persönliche Wahrheit, die kann man nicht bedienen, ein Pfarrer mit 1500 Mitgliedern, die kann aber so bedient werden, indem der monologische Verkündigungscharakter der Kirche umgelegt wird auf eine Kommunikation. Wir müssen reden über religiöse Erfahrungen und nicht uns irgendwie anpredigen lassen.
Mhm. Auf das können wir uns einigen, dass eine kluge Form der Religiosität das Beste ist, was einem passieren kann. Das höre ich gerne.
Luca. Das ist schön. ja, Sie sind jetzt unter anderem hier in der Hochschule, Sie halten Matineen, Sie versuchen sich nicht nur philosophisch, sondern auch religiös mit der neuen Begrifflichkeit, mit der neuen Begriffsgreifung, mit den Aufgaben der Religion, beziehungsweise auch der Pädagogik, der Hochschule, aber auch damit auch unter anderem der Kirche zu befassen. Das bedeutet, ja auch, dass sie versuchen, gerade junge Leute, Zielgruppen wie ich, der viel am Handy ist, der viel Fußball schaut und der sich eben weniger auch aufgrund ökonomischer Zwänge damit befasst, Bildung als ein Mittel zu sehen, in dem man sich selber entfalten kann, sondern um notwendige Zwangs- oder notwendige, notwendige Kompetenzen mitzubringen, um im Berufsleben, um im Berufsalltag zu bestehen. Und ich fühle mich dann manchmal wie Goethes Faust, der ja letztendlich auch als Amateur dasteht und ganz viel unter anderem Theologie auch gelernt hat und dann das Gefühl hat, schön, jetzt habe ich hier bald einen Abschluss, ich weiß aber nicht so richtig, wohin mit mir. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich bin. Und das ist ja was, was Sie versuchen seit fast einem Jahrzehnt schon eigentlich wirklich anzugehen, zu sagen, okay, ich möchte junge Leute vor allem wieder davon überzeugen, nicht nur dem christlichen Glauben, sondern auch der Religion und der Religiosität, der didaktischen Religiosität eine Chance zu geben, sich darauf einzulassen und auch auf eine bestimmte Spiritualität damit wieder zu einem sehr persönlichen zu kommen. Und jetzt ist meine ganz praktische Frage, ob Sie in dieser Herangehensweise Wirksamkeit erzeugt haben, ob Sie das Gefühl haben, dass Ihre Matineen länger halten als nur bis zur nächsten Halbzeitshow des Super Bowls. Haben Sie dieses Gefühl, dass in der Kirche, aber vielmehr auch in Hochschulen, Sie sind selber Professor für Hochschul- Religionsdidaktik, haben Sie das Gefühl, dass Sie dort schon wirksame Nutzen erfolgt sind oder erzielt haben oder ob diese Zielgruppe wie ich sehr resistent ist und weiter auf Instagram rumspielt?
Ja, das ist am Ende die Frage nach der Religionsdidaktik, wenn man es mal so eng fasst, in der Tat. Also ich muss zugeben, das ist ein sehr persönliches Bekenntnis, dass ich da selber, obwohl ich Religionsdidaktiker von Profession bin, praktisch gesehen relativ unsicher bin. Ich weiß, dass wir in einer Umbruchszeit leben, auch was religiöse Kultur angeht. Und mir ist eigentlich nur eher negativ klar, dass man mit Katechismussätzen heute niemand mehr zur Kirche oder zur Religion bringt. So, aber was tritt an die Stelle? Das ist im Grunde mein ganzes theologisches Dasein ist so ein Forschen nach diesen Geschichten und ich antworte Ihnen mal mit zwei ganz kleinen Beispielen, um es nicht ausufern zu lassen, damit Sie merken, in welche Richtung ich denke. Das eine ist eine eigene Erfahrung, als meine älteste Tochter ein Dreivierteljahr alt war, waren wir mit der im Dom zu Fulda und dieses kleine Mädchen lag im offenen Kinderwagen auf dem Rücken. Wir sind in diesen Fuldaer Dom rein, das ist so ein barockes Ding ohne allzu viel Schmuck. Und irgendwann hat dieses kleine Mädchen angefangen zu tirillieren und zu jubilieren, dass man es quer durch das ganze Kirchengebäude schallen hat hören lassen. Und so, weil da waren so viele Touristen, haben wir gedacht, müssen wir jetzt rausgehen oder so. Aber da haben uns manche ganz nett angeguckt und die fanden das ganz schön, dass die Kleine da so jubiliert. So, und im Nachhinein ist mir klar geworden, wer weiß, was das für ein prägender religiöser Moment im Leben meiner Tochter war. Die hat zum ersten Mal offensichtlich, als im vorbewussten Stadium oder halbbewussten Stadium eines Kleinkindes, hat die verstanden, was für eine enorme Atmosphäre so ein Kirchenraum hat. Sie können sich vorstellen, wenn man da so durchgefahren wird, dann ändern sich die Gewölbe und diese Durchbrüche und so weiter. Solche Räume gibt es nur da. Die Philosophen haben sowas nicht, die Künstler auch nicht. Nur die Religiösen, die haben solche Räume. Zweites Beispiel. Eine gute Bekannte von mir praktiziert Religionsunterricht an der Oberstufe so. Sie sagt, 10. oder 11. Klasse, schreibt bitte anonym, ungefähr ein DIN A4-Blatt zu Hause, das Ereignis der letzten Jahre in eurem Leben, das euch am meisten geprägt, erschüttert, aufgewühlt hat. Interessant ist schon mal, alle machen mit, alle anonym, alle erlauben, dass man zitieren darf draus vor der Klasse. So, und dann ist da eine Atmosphäre, wenn sowas besprochen wird, wenn da Sätze daraus vorgelesen werden aus diesen Berichten, dass man also nicht nur Stecknadeln fallen hört, da würde man Flöhe husten hören. Und wenn dann am Ende der Stunde diese Frau, die Religionslehrerin ist, zum Beispiel irgendwie sagt, ja, übrigens, das ist meiner Meinung nach genau das, was auch in dieser Jona-Geschichte vorkommt, ja? 5 Minuten vorm Läuten, dann passieren bei diesen Leuten plötzlich Kronleuchtererlebnisse. Ach so, das hat ja was mit mir zu tun, diese Jona-Geschichte. Das sind ja die Erfahrungen, die ich auch kenne. Merken Sie, ich versuche es über den Erfahrungsweg. Ich glaube, in einer Zeit der fast atomisierten Individualität und der Autonomie können wir gar nicht mehr anders. Wir können nicht mit übergeordneten Offenbarungen, Strukturen, Predigten die Leute kriegen. Wir müssen gucken, was Menschen selber spüren. An dieser Stelle, letzter Satz, meine ich, dass sich Menschen sehr gut in Kommunikation begeben können, weil die Erfahrungen, die wir da machen, die sind alle menschlich und bestens verständlich.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns
und danke nochmal für alles. Herzlichen Dank.